Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 19. Februar. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um den Dokumentarfilm Suspekt. Der darin porträtierte Strafverteidiger Bernard Rombert brauchte zuerst etwas Überzeugung, um mitzumachen, erzählt der Regisseur.
Irgendwann hat er gesagt, okay, wir machen das. Aber ich will keine verschissene Homestory und ich bin im Fall immer noch Kommunist.
Mehr zum Film im ersten Teil unserer Sendung. Im zweiten Teil sprechen wir gleich direkt mit dem Protagonisten des Films.
Ich verteidige ja als Verteidiger nicht eine Tat, also auch nicht zwingend die Gewalt, sondern ich verteidige den Menschen, ich verteidige die sogenannten rechtsstaatlichen Prinzipien, die ich einfordere für diesen Menschen, dem eine Gewalttat vorgeworfen wird.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. Zuerst mit zwei Meldungen zum Krieg in der Ukraine. EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen, das berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Demnach soll zum Paket mit den Sanktionen gegen Russland ein Importverbot von russischem Primäraluminium gehören. Zudem sind 73 weitere Schiffe der Schattenflotte aufgelistet worden. Die Sanktionen sollen zum dritten Jahrestag der Invasion am kommenden Montag in Kraft treten. Der US-Präsident Donald Trump beschuldigt die Ukraine, den Krieg in die Länge zu ziehen. Das berichtet die BBC. Die Ukraine hätte bereits viel früher ein Abkommen aushandeln können, so Trump. Gestern haben sich in der saudischen Hauptstadt Riad russische und US-amerikanische Vertreter getroffen, um ein mögliches Ende des Krieges zu besprechen. Zu den Gesprächen waren weder die Ukraine noch deren europäische Verbündete eingeladen. Einer Korrespondentin der BBC zufolge zeigte Russland nach den Gesprächen keine Anzeichen dafür, Zugeständnisse zu machen. Außerdem behauptete der russische Vertreter, die russische Armee habe niemals ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Dies, obwohl es zahlreiche Indizien für russische Angriffe auf Energieinfrastruktur gibt. Im Sudan hat die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces über 400 Menschen massakriert. Das berichtet das in London ansässige Online-Medium Middle East Eye. Dem Bericht zufolge hat die RSF während 3 Tagen ZivilistInnen angegriffen. Dies hat sie im Bundesstaat Weißer Nil im Süden des Landes getan. Die Führung der RSF ist dabei, eine parallele Regierung auszurufen. Dies nachdem die sudanesische Armee die Hauptstadt Khartoum zurückerobert hat. In die Schweiz. Die Außenpolitische Kommission des Ständerats will die Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA einstellen. Über eine entsprechende Motion hat die ständerätliche Kommission Anfang Woche entschieden. Der Entscheid zur Annahme fiel knapp aus, am Ende hat der Stichentscheid des Kommissionspräsidenten den Ausschlag gegeben. Mehrere Petitionen von Nichtregierungsorganisationen hat die Kommission abgelehnt. Die Petitionen stammten unter anderem von Amnesty International Schweiz und dem Verein Campax. Sie forderten eine Freigabe der Gelder für die UNRWA. Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative Ja zur tierversuchsfreien Zukunft ab. Das hat der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung entschieden, wie er mitteilt. Der Bundesrat will die Initiative ohne Gegenvorschlag ablehnen. Seiner Ansicht nach hätte ein Verbot von Tierversuchen gravierende Folgen, insbesondere für die Gesundheit, da in vielen Forschungsbereichen keine Alternativen zu Tierversuchen existieren würden. Die Stadt Bern zeigt die Diversität ihrer Bevölkerung auf. Die Stadtverwaltung hat dazu auf ihrer Website eine neue Seite lanciert. Sie trägt den Titel Diversität in Zahlen. Auf der Seite zeigt die Stadt die unterschiedlichen Lebensrealitäten und Bedürfnisse der Menschen in Bern. Die Grundlage für die Darstellungen liefern die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung aus dem Jahr 2023. Die Seite ist ein Projekt der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der Fachstelle für Gleichstellung in Geschlechterfragen, der Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen von Alta Stadt Bern sowie Statistik Stadt Bern. Soweit die Nachrichten des Tages von Rabe Info, Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und nun zu den Wetteraussichten. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt fällt in der Nacht auf morgen Donnerstag Regen, denn tagdurch wird es teilweise sonnig bei Höchstwerten von 11 Grad. Nach einer nebligen Nacht mit möglichen Minustemperaturen ist es am Freitag bei bis zu 12 Grad den ganzen Tag durch stark bewölkt. Bei milden 12 Grad verspricht der Samstag trockenes und teilweise sonniges Wetter.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Er wurde von der Presse als Terroristenanwalt bezeichnet und vom Nachrichtendienst des Bundes fischiert. Als überzeugter Kommunist verteidigte der Strafverteidiger Bernard Rombert immer wieder VertreterInnen der radikalen Linken vor Gericht. Dazu gehörten auch jene, die mit der Waffe in der Hand an den gesellschaftlichen Verhältnissen rütteln wollten, etwa Mitglieder der RAF. Zuletzt hat der heute 77-Jährige gemeinsam mit weiteren Anwälten die Haftbedingungen von Brian Carr kritisiert. Der Regisseur Christian Labhart hat einen Dokumentarfilm über das Leben und Wirken von Rombert und seine Fälle gedreht. Am Montag feierte der Film mit dem Titel Suspekt Berner Vorpremiere im Cinemovie. Ich habe mir den Film angeschaut und im Anschluss mit dem Regisseur Christian Labhart gesprochen.
Hallo! Hallo!
In der Meinung von vielen Journalistinnen und Journalisten sind wir quasi jetzt die Gehilfen unserer Mandanten. Wir sind damit die Terroristen im zweiten Glied.
Weil er Linksradikale verteidigte, die Gewalt als legitimes Mittel im Widerstand betrachteten, geriet der Strafverteidiger Bernard Rombert ins Visier der bürgerlichen Presse und der Behörden. Vom Nachrichtendienst des Bundes wurde der Anwalt 14 Jahre lang überwacht, der Kanton Bern wollte für ihn ein lebenslanges Berufsverbot verhängen. Von alledem erzählt Rombert im Dokumentarfilm Suspekt von Christian Labhart. Für diese Art von Film sehr untypisch, erzählt der Protagonist seine Geschichte aber nicht dem Regisseur selbst. Das Gerüst des Films bildet ein Gespräch zwischen Rombert und der Journalistin Julia Klebs.
Ja, es ist natürlich üblich, dass der Regisseur, die Regisseurin eigentlich das Gespräch führt in einem Film, in einem Dokumentarfilm. Und die Idee entstand in einem Vorgespräch mit Rombert und den Produzenten, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn ein alter weißer Mann einen alten weißen Mann befragt.
Erklärt Labhart seine Entscheidung. Die Wahl fiel auf Klebs,
weil sie auch historisch sehr viel weiß als Redaktorin dieser Zeitschrift Widerspruch. Und das war, denke ich, eine gute Idee.
Im Gespräch fordert die Journalistin Rombert mit ihren Fragen immer mal wieder heraus.
Wenn Sie Partei ergreifen für den Beschuldigten, die Beschuldigte, blenden Sie dann die Bedeutung der Tat für das Opfer aus?
Man kann doch nicht mit einem Opfer einer schweren oder mittleren Straftat zu tun haben, also in Kontakt kommen, in Strafverfahren, ohne dass man für die Situation dieses Opfers Verständnis und Empathie hat.
Der Film setzt dabei wiederholt auf die Reaktionen, die in den Gesichtern der beiden zu erkennen sind. Das hat einen besonderen Grund, erklärt Regisseur Lapart.
Es war ursprünglich die Idee, ein bisschen eine Art Verhör nachzustellen. Das ist dann aber ein bisschen, ist uns nicht ganz gelungen. Das hätte man wahrscheinlich deutlicher von Anfang an festlegen müssen. Es kommt endlich mal der Anwalt, kommt jetzt in die Rolle des Täters, kann man sagen, oder? Und er wird jetzt auf die Probe gestellt und verhört.
Um den Protagonisten so weit zu bringen, beim Film mitzumachen, braucht es allerdings etwas Überzeugungskraft, erzählt der Regisseur. Bernard Rombert habe sich die Entscheidung zuerst gut überlegt.
Ich war einfach hartnäckig. Ich habe immer wieder mal gefragt, weil er hat mich schon seit Jahrzehnten einfach beeindruckt, eigentlich durch seine Unerschrockenheit. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, wir machen das. Aber ich will keine verschissene Homestory und ich bin im Fall immer noch Kommunist.
Eine weitere Bedingung Romberts war es, dass der Film eine historische Dimension aufweist, etwas über die Zeit damals erzählt. Diesem Anspruch wird suspekt gerecht. Entlang der Fälle Romberts beleuchtet der Film die Geschichte linker Bewegungen in Europa. Mit Archivmaterial und den Erzählungen Romberts gibt er den nötigen Kontext und schafft Verständnis für die damalige Zeit. Immer wieder werden dabei große Fragen verhandelt, etwa jene nach der Rolle der Frauenbewegung in den linken Kreisen damals oder die Frage nach der Legitimität von Gewalt im Widerstand.
Das sind Bilder von den letzten Stunden des 26-jährigen Studenten Benno Ohnesorg. Durch einen Schuss aus der Pistole eines Kriminalbeamten wurde er ermordet. Seine Frau, die im November ein Kind erwartet, berichtete, ihr Mann habe zum ersten Mal an einer Demonstration teilgenommen.
Diese Tötung, das war auch etwas, das extrem viele Menschen berührt und verfolgt hat. Ja. Und skandalisiert hat und empört hat.
Was sind Ihrer Ansicht nach Gründe dafür, dass Gruppen zum Mittel der Gewalt gegriffen haben mit dem Ziel von revolutionären Veränderungen in Europa?
Schwierige Frage.
Gegen Ende des Films entsteht eine Verbindung dieser Geschichte zur Gegenwart. Dann, nämlich wenn Rombert über die Klimaproteste spricht und darüber, wie die Untätigkeit der Politik angesichts der Klimakrise junge Menschen dazu treibt, Widerstand zu leisten. Im Vergleich zu damals fällt auf, die Methoden von heute sind weniger militant als jene von Romberts MandantInnen der 70er Jahre. Die Repression hingegen ist nach wie vor groß. Regisseur Christian Lapart erklärt das damit, dass früher die linke Bewegung im Allgemeinen stärker war.
Ich denke, je stärker eine Widerstandsbewegung ist oder eine linke Bewegung, desto mehr ist auch in Sachen Widerstand möglich.
Weil heute die gesamtgesellschaftliche Stimmung nach rechts tendiere, sei der linke Widerstand geschwächt, so Lapart. Dass Widerstand dennoch immer angebracht ist, das bringt Bernard Rombert im Film treffend auf den Punkt.
Viele Kämpfe sind vergebens, aber sie sind nie sinnlos.
In Bern läuft der Film Suspekt ab morgen im Kino Cinemovie.
Rabe Info.
Der im Film porträtierte Bernard Rombert beschäftigt sich also bereits seit langer Zeit mit Fragen wie: Hat jeder Mensch das Recht auf Verteidigung? Oder ist es moralisch vertretbar, gerechte Zwecke mit Gewalt durchzusetzen? Sarah Heinzmann hat sich mit Bernard Rombert zum Gespräch über genau solche Fragen getroffen.
Ich würde mit Ihnen heute gerne über drei große Themen sprechen, und zwar über Sicherheit, über Gewalt und am Schluss dann noch über die Revolution. Ja?
Gut.
Was bedeutet für Sie persönlich Sicherheit?
Eine gute Frage. Wenn es um die Sicherheit vor Gewalt geht, dann sind wir alle froh um Sicherheit. Und wenn es um die ökonomische Sicherheit geht, sind wir auch alle froh. Und ich denke, dass das, wenn man von Gewalt, Sicherheit, Gewalt geht ja irgendwie zusammen, spricht, dann ist das eben ein großes Problem für sehr viele Leute.
Sicherheit ist so etwas wie Abwesenheit von Gewalt und so etwas wie eine ökonomische Stabilität, dass man seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, ja. Wo genau sehen Sie jetzt die Diskrepanz zwischen dem, was Sie persönlich als Sicherheit verstehen und dem, was eben gesellschaftlich als Sicherheit verhandelt wird?
Ja, verhandelt wird ja nur die Sicherheit, was Kriminalität anbelangt, die Sicherheit vor den Ausländerinnen und Ausländern. Also ich meine das natürlich nicht so, dass wir das brauchen, diese Sicherheit, aber die ist sehr wichtig im politischen Diskurs. Das ist natürlich Propaganda und lenkt ab von der anderen fehlenden Sicherheit beziehungsweise immer mehr wieder zurückgehenden Sicherheit.
Wenn wir jetzt den Umgang mit Kriminalität in unserer Gesellschaft beobachten, hat sich da in puncto Sicherheitsbedürfnis in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahrzehnten etwas verändert in der Schweiz?
Wie ich, aber nicht nur ich, wir sprechen immer wieder von Sicherheitswahn, der hier grassiert. Also es ist eine Nulltoleranz vorhanden und es ist ein Präventionsgedanke vorhanden und nicht nur vorhanden, sondern wird auch ausgelebt, dass immer mehr Menschen nicht mehr aus den Gefängnissen rauskommen, mit der Begründung, dass die Gefahr besteht, dass sie sich wieder straffällig verhalten würden. Und das nenne ich Sicherheitswahn. Dafür wurden dann Instrumente entwickelt von Psychiatern, die versuchen, beziehungsweise sie versuchen es nicht, sie machen es, nämlich eine Prognose mit statistischen Methoden, eine Prognose zu stellen, ob sie sich wieder eingliedern würden in der Gesellschaft, das heißt nicht mehr straffällig würden. Und da wird etwas vorgetäuscht, das auf Kosten derjenigen geht, die dann eben nicht rauskommen.
Sie haben ja einen der bekanntesten Straftäter der Schweiz verteidigt, Brian K. Was genau erzählt der Fall von Brian K. Ihrer Meinung nach über den Sicherheitswahn in der Schweiz, den Sie angesprochen haben?
Es wird gesagt, dass der Brian K. schon als Kind auffällig war, auch gewalttätig wird behauptet. Ich sage sicher nicht, dass er ein Chorknabe war. Aber das Hauptproblem, das er hatte, das wurde nicht angegangen. Er wurde einfach nur immer eingesperrt.
Und was genau erzählt das jetzt über uns, über unsere Gesellschaft?
Dass die Grundprobleme nicht angegangen werden. Schauen Sie jetzt als ein Beispiel. Jetzt wird gespart beim Bund zugunsten der Armee. Wo wird gespart? Es wird beispielsweise bei den Asylzentren gespart. Bei allen anderen Sozialleistungen wird auch gespart. Es wird gespart bei der Ausbildung, bei der Bildung wird gespart. Das sind doch alles Sektoren, die ganz zentral sind für die Entwicklung der Menschen.
Sie haben jetzt gerade schon die Gewalt angesprochen, die eben mit einem Verlust an Sicherheit auch mit eingehen kann. Sprechen wir doch ein bisschen ausführlicher über Gewalt. In vielen Interviews, da betonen Sie immer wieder, dass Sie Gewalt abgrundtief verabscheuen. Was genau verstehen Sie denn überhaupt unter Gewalt?
Gewalt ist eben das, was in unserer Gesellschaft thematisiert wird, ist die Gewalt, die physische Gewalt, die von Menschen ausgeht. Was nicht thematisiert wird, ist die andere Gewalt, nämlich die Gewalt eben dieser Gesellschaft gegenüber vielen Menschen, um nicht zu sagen einer Mehrheit. Ich zitiere ja immer wieder den Helder Camara, das war der Erzbischof von Brasilien, der hat von 3 Gewalten gesprochen. Die Gewalt, die aus der Gesellschaft herausgeht, die institutionelle Gewalt, die strukturelle Gewalt, darunter eben auch die Armut. Und die erste ist die Mutter aller Gewalten, wie er sagt. Die zweite Gewalt ist die Gewalt, die sich dagegen wehrt, die dagegen rebelliert. Und die dritte Gewalt ist dann die Gewalt der institutionellen Gewalt, ist dann die institutionelle Gewalt, die die zweite Gewalt bekämpft.
Also die repressive Gewalt.
Die repressive Gewalt, ja.
Wenn man jetzt diesen breiten Begriff von Gewalt hat und Gewalt halt nicht nur als physische Gewalt sieht, sondern auch die strukturellen Vorbedingungen dieser Gewalt mit einschließt, gibt es dann Ihrer Meinung nach, also ein Mensch, der Gewalt tief verabscheut, gibt es dann trotzdem so etwas wie gerechtfertigte Gewalt?
Ja.
Und die wäre?
Das ist die zweite. Natürlich. Man kann natürlich auch argumentieren und sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der die zweite Gewalt nicht erforderlich ist, weil man die erste Gewalt auch anders bekämpfen könnte. Wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben in einer Demokratie und da gibt es genügend Mittel, um sich legal zu wehren, ohne Gewalt. Das ist einfach ein bisschen pharisäisch, weil das nicht realistisch ist. Man sieht es ja. Also, wie wollen Sie sich mit sogenannten legalen Methoden wehren, wenn die immer stärker wird?
Letztes Jahr wurde ja Daniela Klette verhaftet. Sie wird beschuldigt, bei der RAF der dritten Generation Teil davon gewesen zu sein. Wenn das Ihnen möglich wäre, würden Sie sie gern verteidigen?
Ja, sicher. Sicher, wenn ich jünger wäre und wenn sie der Schweiz wäre und sie das möchte, würde ich sie selbstverständlich verteidigen, ja.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar haben Sie davor gemeint, dass Sie finden, dass es eine gerechtfertigte Form der Gewalt gibt, nämlich die Form, die die erste Form der Gewalt, nämlich die strukturelle Gewalt, bekämpft. Jetzt, das klingt ja so schön geistig, in Ihrem Arbeitsalltag als Strafverteidiger, wie haben Sie diese Linie gezogen zwischen der Gewalt oder Gegengewalt, die eben verteidigbar ist und die Sie verteidigen wollen, und derjenigen, die Sie moralisch nicht verteidigen können?
Als Verteidiger muss ich mich eigentlich mit diesem Problem gar nicht so tief auseinandersetzen. Ich verteidige ja als Verteidiger nicht eine Tat, also auch nicht zwingend die Gewalt, sondern ich verteidige den Menschen, ich verteidige die sogenannten rechtsstaatlichen Prinzipien, die ich einfordere für diesen Menschen, dem eine Gewalttat vorgeworfen wird. Also die Frage, ob ich Gewalt verteidige oder nicht, also jetzt im weitesten Sinne des Wortes, die zweite Gewalt, diese Frage, die stellt sich mir nur politisch. Die stellt sich eigentlich in meinem Beruf nicht.
Wir haben jetzt über Sicherheit geredet, über den Sicherheitswahn in der Gesellschaft. Wir haben über den Gewaltbegriff und über strukturelle Gewalt geredet. Und Sie meinten jetzt gerade diese Frage der zweiten Gewalt, das ist in dem Sinne eine politische Frage und keine Frage, mit der Sie sich per se in Ihrem Arbeitsalltag beschäftigt haben.
Genau.
Dann reden wir doch jetzt noch über Politik. Sie meinten in einem Interview, das kürzlich im Tagesanzeiger veröffentlicht wurde, dass Sie immer noch bekennender Kommunist seien. Diese Überzeugung, ist die in Ihrem Arbeitsleben als Strafverteidiger in all den Jahrzehnten jemals ins Wanken geraten?
In meiner Arbeit nicht, nein.
Und sonst?
Auch nicht.
Sie halten daran felsenfest.
Stur.
Wieso?
Gegenfrage, wieso nicht? In was für einer Gesellschaft leben wir? Also ich meine, es ist doch eigentlich offensichtlich, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung, dass sie die Probleme der Menschheit nicht lösen kann, nicht mehr lösen kann. Es ist auch offensichtlich, dass das Kapital riesige Probleme hat, dieses ganze Verwertungsproblem, das da ist und so weiter. Das würde jetzt viel zu weit führen, oder? Aber es ist offensichtlich, dass das System am Ende ist, das kapitalistische System. Also was muss kommen? Es muss jetzt etwas Neues kommen. Jetzt, ob man das nachher als kommunistisch oder als sozialistisch oder eine Mischform, was denn daraus kommt, was denn daraus entsteht, das weiß ich ja nicht, oder? Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist, oder? Aber eine grundsätzliche Veränderung muss kommen. Wenn ich sage, ich bin noch Kommunist, dann sage ich das natürlich in einem sehr allgemeinen Sinn. im Sinne, der Kapitalismus hat ausgedient. Er muss abgeschafft werden, er muss ersetzt werden.
Es gibt ja dieses bürgerliche Sprichwort, dass wenn jemand mit 20 nicht links ist, hat er kein Herz und wenn er mit 50 noch links ist, keinen Verstand. Wenn Sie jetzt zurück auf Ihr Leben schauen, sind Sie auch ein bisschen stolz auf sich selber, dass das für Sie eben nicht stimmt?
Um mit 78 noch links zu sein, ist Ausdruck von Senilität. Das könnte man ja weiterentwickeln. Nein, ich bin überhaupt nicht stolz. Ich bin einfach immer noch der gleichen Meinung.
Der Kapitalismus, der hat offensichtlich ausgedient und diese Überzeugung tragen Sie in sich seit Ihren jungen Jahren. Glauben Sie denn immer noch an die Revolution?
Ja, grundsätzlich ja. Ich weiß aber nicht, wie sie bewerkstelligt werden kann. Ich habe mir schon meine Vorstellungen, aber ich glaube immer noch daran, dass man die Verhältnisse, so wie sie jetzt sind, verändern kann.
Haben die feministischen und antirassistischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte auch etwas an Ihrem persönlichen Bild von Revolution verändert?
Ja, ich gehöre zu der Generation, also zu einem Teil der Generation, die damals vertrat, dass die Frauenfrage eine Nebenfrage ist. Hauptfrage ist Widerspruch Kapital und Arbeit. Frauenfrage, Nebenfrage, diesen Standpunkt, den habe ich verlassen. Also bin ich jetzt doch überzeugt, dass die sogenannte Frauenfrage, das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, finde ich, dass einfach der feministische Kampf, sagen wir jetzt mal, dass der sehr zentral ist und dass der auch in einer anderen Gesellschaftsformation, als in der wir leben, weitergeführt werden muss.
Vielen herzlichen Dank für die Antworten und für die Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Danke.
Den Strafverteidiger Bernard Rombert im Gespräch mit Sarah Heinzmann haben wir gehört.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 19. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt's auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Und bei mir im Studio ist jetzt Alex von Subkutan. Jetzt geht es ja gerade weiter mit Subkutan am Haubi. Um was geht es bei euch, Alex?
Ja, wir sind schon voll in Wochenendstimmung. Und zwar schauen wir voraus auf einen Freitag bis Sonntag, wo das Audio-Festival, Sonor stattfindet in Bern im Kino Rex. Und zwar treffen dort internationale Audioschaffende zusammen und es werden Hörstücke gezeigt zu ganz verschiedenen Themen. Also man kann sich freuen auf ein paar Snacks für die Ohren.
Ein wunderbares Festival mit auch dieses Jahr einem tollen Programm. Wenn ihr also auch dir jetzt am Mittwoch schon aufs Wochenende weit führen schauen und schon Wochenendstimmung haben wollt, dann bleibt unbedingt dran und hört nach Subkutan. Für euch am Mikrofon ist der Noah Piu. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.